Ja, heute wird's ernst, endlich einmal mit der Bildung der Planetenkörper selber, nachdem wir das schon in den letzten Vorträgen immer weitergeschoben haben. Wollen wir uns heute wirklich anschauen, wie kommt das zustande, dass sich aus der Planetensphäre heraus der einzelne Planetenkörper zunächst als Astralkörper oder als Astralleib bildet, also als seelisch relativ abgeschlossenes Gebilde. Wir haben ja das letzte Mal also kennengelernt und uns ein bisschen angeschaut, wie die verschiedenen Hierarchien zusammenwirken bei der Gestaltung der Planetensphären, dass eine sehr wesentliche Rolle die Geister der Form spielen, indem sie zunächst einmal die Form der Planetensphäre bestimmen, wobei aber nicht nur die äußere Form natürlich gemeint ist, sondern auch die innere Struktur, die innere seelische Struktur zunächst einmal dieser ganzen Planetensphäre. Also in Wahrheit ist das was sehr, sehr reich Gestaltetes. Also alles, was da Form geworden ist, geht von den Geistern der Form aus, von den Elohim, also die hier in der Genesis Elohim genannt werden. Wenn nur diese sieben Elohim wirken würden, dann käme es nicht zur Ausbildung dieser einzelnen astralischen Planetenkörper, sondern dann bliebe es bei dieser Planetensphäre oder bei den sieben Planetensphären, wenn man so will. Damit jetzt sich ein abgeschlossener Astralleib, als Astralleib dieses Planeten bildet, wirkt den Geistern der Form, die Geister der Form, die Elohim wirken alle, das wird ja eigentlich schon am Anfang ausgesprochen, von der Sonne aus. Es gibt am Anfang schon die Scheidung Erde und Himmel, wobei mit dem himmlischen Bereich insbesondere auch der ganze Sonnenbereich, die ganze Sonnensphäre gemeint ist, die allerdings als Sphäre noch gar nicht richtig ausgebildet ist. Da fängt diese Scheidung erst an. Also etwas, was Erdenbereich ist, etwas, was Sonnenbereich ist. Und die Elohim selber bleiben mit der Sonnensphäre verbunden, immer wirken von dort aus. Und das Besondere unseres Erdenbereiches ist ja, dass sie eigentlich nur von außen hineinwirken. Sie sind also nicht im Grunde in der Erde wirksam, zunächst einmal mit einer gewissen Ausnahme dann später mit Jahwe Elohim, aber das kommt dann erst in der Folge. Also die sieben Elohim wirken von der Sonne aus. Und von außen könnte man sagen, also von der Peripherie, von außerhalb des Planetensystems, wirken ihnen aber jetzt entgegen luziferische Geister der Form. Wir haben ja kennengelernt, die luziferischen Geister, die sich dadurch auszeichnen, dass sie diese Geisterfüllung, die anderen Wesenheiten einfach haben, wenn sie sich nach innen wenden, nur mehr teilweise zulassen, sich abschnüren bis zu einem gewissen Grad von der restlichen geistigen und seelischen Welt und dafür aber ein eigenständiges Innenleben bis zu einem Grad entwickeln. Das ist der Unterschied also zwischen den regelrecht fortgeschrittenen Hierarchien und den luziferischen Geistern. Sie entwickeln also ein eigenes Innenleben, das heißt, wenn sie den Blick in ihr Inneres, in ihr seelisch Inneres richten, dann erleben sie dort sich selbst oder bis zu einem gewissen Grad auch sich selbst. Das ist etwa bei den Engelwesenheiten, bei den regelrecht fortgeschrittenen nicht der Fall. Wenn die in ihr Inneres blicken, erleben sie das, was die höheren, über ihnen stehenden Hierarchien in sie hineinsenken. Sie erleben das, was man nennt Geisterfüllung. Und in dem Moment wissen sie eigentlich von sich selbst gar nichts. Sondern sie sind jetzt voll mit den Erlebnissen, die aus höheren Welten ihnen zukommen, die ihnen sozusagen aus eigenem Antrieb gar nicht zugänglich wären, sondern sie werden begnadet jetzt mit dieser Geisterfüllung. Aber der Preis dafür ist, dass sie in diesem Moment, wo die Geisterfüllung auftritt, sich selbst vergessen. Wir haben gesprochen davon, sich selbst erleben sie nur, indem sie sich nach außen offenbaren. Also so wie wir nach außen, wenn wir nach außen blicken, die Wahrnehmungswelt haben, so haben das die Engel nicht, sondern sie erleben eigentlich sich selbst, wenn sie den Blick nach draußen wenden. So wie wenn wir nur unsere Gesten erleben würden, nur erleben würden die Art, wie wir gehen, aber keine Außenwelt sonst erleben würden, sondern nur uns selbst als Außenwelt in gewissem Sinne erleben würden. Die luziferischen Wesenheiten haben nach außen nicht mehr die volle Selbstoffenbarung, daher sind sie der Lüge fähig, denn Lüge heißt, ich verberge einen Teil meines Wesens. Damit fängt die Lüge eigentlich an, dass ich nicht mehr alles offenbare. Die Engel müssen eigentlich ganz ehrlich und ganz wahrhaftig sein. Sie können im Grunde nur, wenn sie sich nach außen äußern, ihr volles Wesen offenbaren. Und das liegt sozusagen voll vor dem Blick dessen, der sie hellsichtig schauen kann, liegt eigentlich ihr ganzes Wesen offen da. Bei den luziferischen Wesenheiten ist das nicht der Fall. Wir haben das letzte Mal auch ein bisschen das angedeutet, dass oft diese luziferischen Wesen im hellsichtigen Erleben sehr schön, sehr strahlend, sehr lichtvoll erscheinen. Sie haben diese lichtvolle Seite durchaus auch, nur die anderen Eigenschaften, die sie auch haben, die vielleicht ein bisschen dunkler sind, die verbergen sie. Die halten sie in ihrem eigenen Inneren zurück. Also namentlich das, was mit stärkeren, nennen wir es einmal Egoismuskräften zu tun hat, die sie eben auch in sich entwickeln. Denn diese Abschließung im eigenen Inneren, dieses sich loslösen von der Geisterfüllung oder bis zu einem gewissen Grad sich loslösen, bedeutet auch eine gewisse geistige Verfinsterung. Das heißt, das, was sie jetzt als Innenleben erfüllt, ist geistig dunkler als das, was die regelrechten Engel erleben. Die sind mit dem Licht eigentlich aller Hierarchien, die über ihnen stehen, erfüllt. Die luziferischen Wesenheiten haben nur einen Teil dieses Lichtes in sich aufgenommen und haben gesagt, so, jetzt Tür zu, wir wollen nicht überschwemmt werden mit dem allen, was da geistig über uns ist, sondern wir wollen diese Welt als Eigenwelt auch haben und selber in ihr tätig sein und uns selbst darin erleben. Aber das bedeutet eine gewisse geistige Verdunklung. Und diese dunkleren Ecken, die verbergen sie sehr oft nach außen zu. Das heißt, sie äußern nur ihre lichtvolle Seite, die sie eben auch haben, und sie verbergen aber die dunkle Seite. Das heißt, sie erscheinen oft als besonders strahlende, besonders faszinierende Engelgestalten. Das ist eigentlich fast typisch, also wenn man so einem luziferischen Engel begegnet, und daneben einen regelrecht fortgeschrittenen Engel betrachtet, ist der luziferische immer der viel prächtigere und der viel, viel eindrucksvoller auch dem hellsichtigen Erleben erscheint. Aber da steckt eben Täuschung dahinter, weil sie die dunkle Seite, die sie auch haben, nicht zeigen. Der Astralleib des Planeten kommt jetzt dadurch zustande, dass von innen die regelrechten Geister der Form wirken, von außen die luziferischen Geister der Form. Und sie bewirken jetzt in dem Ganzen eigentlich so eine Art Abbild dessen, was sie in sich selbst erleben, nämlich dass sie sich abschnüren vom Rest der geistigen Welt. Genau diese Formgestalt, könnte man sagen, bauen sie jetzt auch in die Seelenwelt hinein. Das heißt, sie schaffen in der ganzen Planetensphäre jetzt einen abgeschnürten Bereich. Ich meine, Steiner zeichnet das dann so auf, es passiert quasi so eine Art Einstülpung. Das Ganze wäre die ursprüngliche Planetensphäre, von innen wirken die Geister der Form und von außen wirkt der luziferische Geist. Und da passiert jetzt so eine Art Einstülpung. Zunächst einmal im Astralischen, also im Seelischen. Und dadurch beginnt sich eben ein eigenständiges seelisches Gebilde abzuschnüren. Und das setzt sich aber dann weiter fort, auch bis ins Ätherische und schließlich auch bis ins Physische. Und wenn es bis ins Physische hineingeht, bewirkt auch gerade dieses Abschnüren mit der damit verbundenen Verdunklung der dahinterstehenden Astralkräfte, weil sie eben nicht mehr das volle Licht aufnehmen können aus den höheren Sphären, sondern nur mehr einen Teil. Das heißt, es ist vergleichsweise seelische Finsternis im Vergleich zu dem, was früher da war, wenn volle Geisterfüllung da ist. So ist es da auch hier. Jeder, wie soll ich sagen, jeder seelisch abgeschlossene Bereich ist finsterer als die ganze umgebende Seelenwelt. Man kann daher im Grunde auch sagen, wenn man Astralleib hernimmt, dann ist er in jedem Fall finsterer als die Seelenwelt als solches. Die Seelenwelt als solche wäre sozusagen hellstrahlendes Seelenlicht und jeder Astralleib darin ist im Grunde ein dunkler Fleck. Schattiert dann, sodass er im hellsichtigen Erleben dann oft in verschiedenen Farben erscheint. Weil halt zwischen Licht und Finsternis gibt es verschiedenste Abstufungen und in Wahrheit ist da die ganze göttische Farbenlehre anzuwenden. Die gilt nämlich für die Aura oder fürs übersinnliche Erleben genauso wie für unser sinnliches Erleben.
Erst recht,
weil das sozusagen, was wir im sinnlichen Erleben, ist nur so eine blasse Abspiegelung halt davon. Aber dort gilt es erst so ganz richtig. Das heißt, die Farben der Aura etwa, im Grunde die Farben des Astralleibs, hängen damit zusammen, dass Licht und Finsternis, Seelenlicht und Seelenfinsternis zusammenwirkt. Also in Wahrheit ist erst dort, wo die Bildung einzelner Astralleiber beginnt also richtig erst das Phänomen Farbe im Seelischen aufzutreten. Also da bildet sich zum Beispiel überhaupt erst so richtig aus, diese zweite Region der Seelenwelt, von der wir gesprochen haben. Wir haben gesprochen, die unterste ist die Region der Begierdenglut, das sind die finstersten Kräfte im Grunde, das ist die Seelenfinsternis, die absolute. Und darüber ist die Region der flutenden oder fließenden Reizbarkeit. Dort ist alles das zu finden, was hinter unseren Sinnesqualitäten steckt, also dem Farberleben, dem von mir aus auch den Geschmackserlebnissen, den Geruchserlebnissen, den Klangerlebnissen. Also das heißt, wenn ich hier spreche von Farben, ist das eigentlich nur das prägnanteste Beispiel. Man könnte genauso gut von Gerüchen, Geruchsqualitäten, Geschmacksqualitäten sprechen. Man kann also durchaus auch sagen, ich kann die Aura eines Menschen schmecken oder auch nicht schmecken. Wir haben es ja sogar in der Sprache drin, oft sagt man, es gibt Menschen, die kann ich überhaupt nicht schmecken. Man sagt es doch. Und das hängt nicht damit zusammen, dass ich jetzt koste, ob er gut schmeckt oder nicht, sondern es ist eigentlich ein seelisches Erlebnis. Also eigentlich hängt damit zusammen, dass eben seine Aura gewisse Geschmacksqualitäten, nennen wir es halt so, hat, die ich halt nicht mag oder mit denen ich irgendwie, die mir nicht bekömmlich sind, sagen wir mal so. Primär die astralische Aura, richtig. Und detto mit dem Riechen, wobei das Riechen dann durchaus wieder bis in die physische Gestaltung auch hinein durchschlagen kann, weil gerade sehr vieles auch über die physische Stofflichkeit geruchsmäßig übertragen wird. Das Riechen ist im Übrigen die Sinnesqualität, die am engsten mit den stofflichen Eigenschaften verbunden ist, mit den eigentlich stofflichen Eigenschaften. Und darum gerade in den Geruchsempfindungen sehr tiefgehende Wirkungen auch darin liegen. Und darum kann man auch durch Gerüche sehr stark manipulativ wirken. Das wusste man früher. Also Parfums zum Beispiel oder so Geruchsstoffe kann man sehr gezielt einsetzen, um Wirkungen zu erzielen. Vor allem dann, wenn es nämlich unterbewusst bleibt. Das Interessante ist ja überhaupt in unserem Geruchserleben, man riecht einen Geruch eigentlich nur, wenn er neu ist. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, meistens schon nach wenigen Minuten, nimmt man ihn nicht mehr wahr. Ich meine jetzt, der durch physische Stoffe übertragen wird. Aber unterbewusst ist die Wirkung sehr wohl da. Und gerade dann erst am stärksten da, wenn sozusagen das sinnliche Erleben schon eingeschlafen ist dafür. Dann wirkt es erst recht aufs Unterbewusstsein. Und alles, was über Gerüche geht, hat meistens auf den Menschen sehr tiefgreifende Wirkungen. Oft auch Kindheitserlebnisse oder so sind oft verbunden mit einem bestimmten Geruchserlebnis. Und das meißelt sich geradezu ein ins Gedächtnis. Und wenn dann irgendwo der Geruch wieder auftritt, kommt die Erinnerung an das. Und man weiß gar nicht wieso zunächst. Warum? Weil der Geruch der Auslöser ist. Also das hat sehr intensive Wirkungen bis ins Stoffliche hinein. Das heißt, diese einzelnen Sinnesqualitäten haben eine unterschiedlich starke Bindung bis an Stoffliche, manche mehr, manche weniger. Die Farben im Grunde wesentlich weniger eben als die Geruchsqualitäten, die am unmittelbarsten. Das sind eben auch die Qualitäten, die, wenn dieser Verdichtungsprozess weitergeht, vom Astralischen ins Ätherische und dann bis ins Physische hinein, spielen also die Geruchsqualitäten und dann als nächstes auch die Geschmacksqualitäten eine sehr entscheidende Rolle. Das heißt, das sind die seelischen Qualitäten, die sehr unmittelbar mitwirken, auch an der Bildung der Stoffeswelt. Das ist sehr interessant. Vom Ätherischen betrachtet, steckt wieder was dahinter. Wir müssen ja immer diese Welten, man darf sie nicht so schematisch nebeneinander sich vorstellen, sondern sie wirken alle ineinander. Teilweise, haben wir ja vor zwei Vorträgen, glaube ich, besprochen, teilweise sind sie sogar identisch. Also die höheren Teile der Ätherwelt sind im Grunde identisch mit den unteren Partien der Seelenwelt, der Astralwelt, nur von verschiedenen Seiten gesehen. Wir haben gesagt, das ist sogar der Bereich, wo das Kamaloka ist. Rudolf Steiner sagt, obere Bereiche der Ätherwelt, also Lebensäther, Klangäther, Lichtäther, ist im Grunde identisch mit den untersten Bereichen der Seelenwelt, also eine Region der Begierdenglut, eine Region der flutenden Reizbarkeit und die Region der Wünsche, die schon was viel Feineres im Grunde haben, was viel stärker sich Verbindendes mit der ganzen Seelenwelt. Die unteren sind die mehr die absondernde Eigenschaft haben, daher aber auch stoffbildend werden können oder den Impuls für die Stoffbildung geben, weil Stoffbildung heißt eigentlich Absonderung von der gesamten Seelenwelt zunächst einmal. Also das heißt, die Grundlage der Stoffeswelt wird gebildet, dass sie überhaupt seelische Gebilde aus der gesamten Seelenwelt herauslösen. Damit wird die erste Grundlage für die Stoffeswelt gegeben. Und ein gewichtiger Schritt dafür ist eben jetzt diese Bildung der Astralleiber der einzelnen Planeten. Indem also diese Entwicklung angestoßen wird, wird eigentlich schon die Entwicklung angestoßen, dass das letztlich wirklich materiell wird. Das ist die Vorbereitung. Jetzt, während der ersten Schöpfungstage, ist das noch nicht sehr, sehr massiv ausgeprägt, obwohl es schon im Äußeren bemerkbar gewesen wäre zu der Zeit. Halt noch als sehr feiner Stoffeszustand, also maximal als gasartiger Zustand von mir aus noch. Hauptsächlich physische Wärme, bisschen gasartiger Zustand. Aber der Auslöser ist, dass sich Seelenkräfte absondern aus der umliegenden Seelenwelt. Das steckt dahinter. Daher kann man sagen, hinter allem Stofflichen, naja, stecken abgesonderte Seelenkräfte, und daher kann man auch sagen, Seelenkräfte, die das Prinzip des Egoismus in sich tragen. Das wäre ein anderes Wort dafür. Ohne es jetzt positiv oder negativ zu bewerten, weil es gibt die ganze Welt immer da, wo wir jetzt drinnen stehen, nicht, wenn es diese Egoismuskräfte nicht gäbe. Und wir wissen, dass es sehr wohl einen Sinn hat, dass der Mensch in diese stoffliche Welt hineinversetzt wurde, dass wir gewisse Kräfte überhaupt nur hier entwickeln können. Also es ist nicht nur Verfehlung, dass man sagt, boah, wo sind wir hingeraten. Also darum bewusst geht es darum, Egoismus nicht immer gleich mit Negativbesetzung zu betrachten. Negativ wird es nur, wenn es einseitig das Übermaß bekommt. Aber aus seelischer Sicht heißt Egoismus, es überwiegen sehr stark die Antipathiekräfte gegenüber den Sympathiekräften. Das sind so die zwei Grundkräfte der Seelenwelt. Sympathiekräfte heißt, ich will mich verbinden mit der ganzen Seelenwelt. Antipathie heißt, ich will mich eigentlich aussondern, zurückziehen. Ich stoße die restliche Seelenwelt zurück. Das ist am stärksten in dieser Region der Begierdenglut. Da habe ich Sympathie nur für irgendwas ganz Enges, auf das halt meine Begierde gerichtet ist, und den Rest der Seelenwelt stoße ich zurück. Ich will nur dieses kleine bisschen, wie man sozusagen einverleiben seelisch in meinen eigenen Seelenbereich. Und diese Kräfte stehen also hinter all dem, was dann letztlich materiell geworden ist. Also das heißt, im Grunde ist das verdichteter Egoismus, was wir da haben, wo wir da drauf klopfen. Wieder ohne Wertung gesprochen. Und bedingt aber, dass die Seelenkräfte, die dahinter stecken, auch nach wie vor dahinter stecken, dass die vergleichsweise sehr viel Finsternis in sich tragen. Weil sie aus der ganzen Seelenwelt geraubt sind, als nur ein sehr kleiner Teil, und eben dadurch schon, weil es eigentlich nur eine kleine Auswahl an den Seelenkräften ist, im Vergleich zu der gesamten Seelenwelt halt was sehr Düsteres sind, was sehr Einseitiges. Weil die ganze große Seelenwelt strahlt eigentlich dadurch, dass sie seelisch so unglaublich reich ist. Diese ausgesonderten Kräfte sind im Vergleich dazu seelische Armutschgerl. Die sind seelisch arm, haben nur also sehr kleine Auswahl an Seelenkräften. Und das erscheint, wenn man es hellsichtig betrachtet, dann durchaus als Dunkelheit, als Seelenfinsternis, wenn man so will. Ich meine, der Extremfall wäre, dass eigentlich überhaupt keine Seelenkraft mehr da ist, dann ist sozusagen seelisch absolut schwarz, dann ist seelisch gar nichts mehr vorhanden, dann ist es seelisch ein schwarzes Loch, wenn man so will, im Kosmos, im ganzen Seelenkosmos. Also das wäre der Extremfall. Und in der Realität ist es eben aber so, dass es teilweise schon sehr dunkle Kräfte sind. Und das ist im Übrigen auch der Punkt, wo dann bereits wirksam werden die arimanischen Kräfte. Die fühlen sich da drinnen dann sehr zu Hause. Das heißt, angestoßen wird die Entwicklung durch die luziferischen, indem sie sich eben Seelenkräfte erlauben und sie als ihr persönliches Eigentum, wenn man so will, betrachten. Aber sie geben damit den arimanischen Wesenheiten die Gelegenheit, in dieser Finsternis, na, blühen und gedeihen kann man nicht, zu hausen, ja, das ist ein guter Ausdruck, der zu hausen. Also jeder Planet, jeder Planetenkörper jetzt einmal betrachtet als Astralleib, als astralischer Planetenkörper, hat so etwas wie geraubte Seelenkräfte in sich, geraubtes Seelenlicht in sich, das sich aber auch nach außen jetzt nicht mehr offenbart. Das bleibt im Inneren verschlossen. Dadurch erscheint es von außen überhaupt erst recht, also von außen vom hellsichtig betrachtet, schon sowieso das ganze Gebilde als finster. In sich, innerlich hat es natürlich ein gewisses Licht, weil irgendwelche Seelenkräfte sind ja da. Und selbst wenn es nur vergleichsweise wenige sind, ist eigentlich innerlich das Gebilde bis zu einem gewissen Grad zumindest dämmerhaft erleuchtet. Aber nach außen dringt nichts, weil es ja abgeschlossen wird. Das heißt, nach außen hin erscheint dieses planetarische Gebilde völlig finster. Zunächst einmal. Im Inneren als dunkel, als düster, aber immerhin ein gewisses geraubtes Licht ist da, aber nach außen erscheint es ganz dunkel. Daher sind die Planetenkörper dann letztlich ja alle keine selbstleuchtenden Gestirne. Der Planet leuchtet von selber nicht. Wenn die Sonne sie nicht beleuchten würde, dann wäre es dort stockdunkel, also da würde kein Licht von dort kommen. Sie strahlen von sich selbst, also weder im Ätherischen noch im Astralischen, so etwas wie Licht aus. Mit Ausnahme dessen, was hinter der Sonne steckt. Die Sonne, die ja das Zentrum des Ganzen ist und die so, wie sie erscheint, unserem Himmel jetzt erscheint, auch schon ein luziferisches Gebilde in Wahrheit ist. Also dass es so als Himmelskörper erscheint, ist auch schon eine gewisse luziferische Beeinflussung da, aber immerhin wirkt da dieses sich verströmende, verstrahlende, das eigentlich das Grundprinzip des Seelischen ist, wirkt dort noch sehr stark und darum erleuchtet sie trotzdem nicht nur physisch, sondern auch seelisch. Das ganze Sonnensystem, wenn man so will, das ganze Planetensystem. Aber das Eigentliche ist ja die ganze Sonnensphäre, nicht nur der Sonnenkörper, der dort oder uns erscheint als Sonnenkörper zumindest. Aber das ist der einzige Planet, wenn man es jetzt in der okkulten Bezeichnung nimmt, als astronomisch sagt man, es ist ein Fixstern, aber in der okkulten Sprache wird das alles Planeten genannt. Aber es ist eine höhere Entwicklungsstufe, eine feinere Entwicklungsstufe, weil es also nicht so stark ergriffen ist von dem luziferischen Impuls. Nicht so stark, aber schon auch. Daher ist im zum Beispiel in dem, was wir als Sonnenlicht bekommen, sind durchaus luziferische Impulse drinnen. Also das ist nicht das reine Geisteslicht, nicht das reine Seelenlicht, das uns zustrahlt, sondern das ist auch bereits ein luziferisch beeinflusstes. Aber immerhin ist die luziferische Beeinflussung eben nicht so stark, dass es sich nur im Inneren verbirgt. Weil man muss ja eigentlich die anderen Planeten, die nicht selbst leuchtend sind, so vorstellen, dass die im Inneren schon auch so etwas Strahlendes haben wie die Sonne, halt zwar nicht so stark, aber es bleibt ganz im Inneren gefangen. Es dringt nicht nach außen. Da ist also der luziferische Impuls stark genug, das einfach stark genug abzuschirmen und zu sagen, na, wir entwickeln sehr stark jetzt diese Egoismuskräfte, das heißt, wir behalten das Licht für uns. Wir wollen es nicht selbstlos in die Welt wieder verstrahlen und uns auflösen quasi dadurch. Das heißt, das, was wir uns als eigenes Seelisches erobert haben, wieder auflösen. Also darum hat jeder Planet, auch diese nicht leuchtenden, haben ein inneres Licht, in dem aber die arimanischen Geister namentlich sehr stark tätig sind. Und dieses arimanische Licht da drinnen ist natürlich im Vergleich zur ganzen Seelenwelt eben eher dämmeriges dunkel. Also es ist kein hellstrahlendes Licht sozusagen. Es ist vergleichsweise dunkel. Aber es ist vorhanden. Es ist vorhanden und wird nutzbar gemacht, sage ich mal, für die Wesenheiten, die jetzt auf diesem planetaren Gebilde selber sich entwickeln und leben dort. Also das heißt, wir in unserer Entwicklung sind auch beeinflusst durch dieses arimanisierte Licht, das in der Erde wirkt oder aus der Erde wirkt. Das wirkt sehr wohl gestaltend bis in uns hinein. Und nicht nur negativ, also auch jetzt nicht nur negativ sehen. Wir könnten auch nicht den Körper haben, den wir jetzt haben, wenn nicht auch diese arimanischen Kräfte wirken würden, die also der Herr über diese Finsternis oder über dieses Dämmerungsdunkel ist.
Gibt es bei der Erde verschiedene Verteilung der arimanischen Lichter?
Ja,
also,
ja, Also man darf sich das auch nicht vorstellen als so einheitliches Dämmerdunkel über die ganze Erdensphäre oder über den ganzen Erdenplaneten, sondern das ist durchaus reich strukturiert. Also bei dieser reichen Strukturierung, da wirken eben mit sowohl einerseits die regelrecht fortgeschrittenen Elohim als auch die luziferischen Elohim und dann in weiterer Folge mit auch die arimanischen Wesenheiten, die dann auch noch in der Gestaltung, in der inneren Gestaltung eine Rolle spielen. Wenn man vergleichen will, wo wirken die einzelnen Wesenheiten, dann kann man sagen, die arimanischen wirken also ganz im Inneren bis, sagen wir, an die Erdoberfläche herauf und ein bisschen darüber greifen sie hinaus, aber schon sehr wenig. Die luziferischen wirken mehr an der Oberfläche und da bis ein bisschen in die höheren, sagen wir mal, Atmosphärenschichten hinaus.
Aber von unten wirken diese Kräfte auch, ne?
Ja, die arimanischen, genau, die wirken aus dem Inneren der Erde heraus und greifen ein bisschen über die Erdoberfläche hinaus, wenn man das jetzt so räumlich einmal nehmen möchte. Die arbeiten mit diesem geraubten Licht, das im Vergleich zur ganzen Seelenwelt sehr finster ist, aber immerhin trotzdem auch gewisse seelische Lichtqualitäten hat. Also es ist nicht absolut stockdunkel. Das Reich Arimans ist nicht sozusagen ganz finster, ganz totale Finsternis. Es erscheint nur im Vergleich mit der restlichen Seelenwelt als sehr dunkel und sehr finster und sehr düster. Aber ein gewisses Licht ist auch da drinnen. Sonst wäre diese Welt völlig, völlig tot. Also dann wäre sie eigentlich letztlich gar nicht mehr vorhanden. Wenn sie also ganz schwarz wird, dann wäre es der Punkt, wo sie sich selber auflöst, weil dann ist sie einfach gar nicht mehr vorhanden. Also es ist ein sehr trübes, sehr düsteres Licht. Und das wirkt aber gestaltend in alle Wesenheiten hinein, die hier auf Erden herumlaufen. Also in die Tiergestalten hinein, auch in die Menschengestalt hinein. Die Tiergestalten zum Beispiel, sagt Steiner an mehreren Stellen, das sind Imaginationen Arimans. Im Wesentlichen. Nicht, weil es kommen einerseits die Tierkreiskräfte herunter, aber die werden ergriffen jetzt von diesen arimanischen Gestaltungskräften, die es jetzt wirklich in die stofflich-materielle Form hineinbringen. Und da stecken die Imaginationen Arimans drinnen. Da steckt insbesondere auch die Gestaltung drinnen, die das Ganze der Schwere verfallen lässt oder dem man Struktur gibt, dem man die Schwerkraft sozusagen ablesen kann. Ich meine, bei den Tieren zum Beispiel alles, was da die Kiefer sind oder so, das ist alles sehr stark der Schwere verfallen von der Form her. Und darum wird das Tier hinuntergezogen, das Tier kann den Kopf nicht aufrichten. Wir sind als Menschen in sehr hohem Grade, haben uns herausgehoben aus dem. Nehmen daher gerade diese Kiefergestaltung und das alles sehr stark zurück. Beim Tier ist das sehr stark, aber das ist abgehungen diesen, also wenn wir uns als Menschen entwickeln, ist abgehungen diesen arimanischen Schwerekräften, wenn man so will. Weil Ariman will, ich meine, das ist das, was letztlich hinter der Gravitation, hinter der Schwerkraft, auch der physikalischen Schwerkraft von mir letztlich steht. Es sind diese arimanischen Kräfte, die alles diesem inneren, sehr dunklen, düsteren Reich einverleiben wollen. Das sind die arimanischen Kräfte und sie wirken gestaltend eigentlich so, dass sie allen die Tendenz geben, da nach unten zu gehen. Also einmal so die ganze tierische und menschliche Gestalt nach dem zu betrachten, wo wirken diese nach unten ziehenden Kräfte sehr stark, dann hat man genau ein Bild dieser arimanischen Kräfte, die aus der Erde herauswirken. Und die letztlich hinter der Schwerkraft stecken auch.
Willst du da irgendwelche markanten Unterschiede herausarbeiten, wo mehr die Vogelwelt tätig ist, zum Beispiel die wieder eher luziferische,
ja,
wo mehr die in die Erde also orientierten Tiere, da gibt es ja auf der Obererde wahrscheinlich auch Unterschiede.
Gibt es Unterschiede, natürlich. Einmal überhaupt, wir werden das dann sicher sehr intensiv auch besprechen, ausführlich besprechen beim nächsten Schöpfungstag, wo dann beginnt die Bildung der Tierwelt. Da ist nämlich genau das. Und da sieht man aber jetzt, das, was jetzt passiert am vierten Schöpfungstag, ist die Voraussetzung dafür, dass das überhaupt beginnen kann. Und grob ist es einmal natürlich so, dass die Vogelwesenheiten, also die Tiere der Luft, am wenigsten noch ergriffen sind von diesen arimanischen Schwerekräften, am ehesten noch haben den unmittelbaren Einfluss der luziferischen Kräfte, die sich dann bis in die Federgestaltung zum Beispiel hinein, in die Färbungen des Gefieders und so, also bitte, in die Luftknochen und so, da wirkt sehr stark hineingestaltend das Luziferische, das was an der Oberfläche glänzt. Denn welche Eigenschaft haben die luziferischen Wesenheiten? Wieso sehen wir denn die Planeten draußen, weil sie von der Sonne beleuchtet werden und das Licht der Sonne zurückwerfen. Das heißt, sie werden beleuchtet und sie wirken wie ein Spiegel, der das zumindest teilweise zurückschickt und dadurch werden sie sichtbar. Und das gilt aber im Seelischen auch. Eigentlich, bevor sich diese einzelnen Gebilde herausgeformt haben, die Planetensphären als solche, die sind durch und durch durchdrungen von diesem Seelenlicht. So, was passiert jetzt, wenn dieses Seelenlicht, das namentlich von der Sonnensphäre ausgeht, weil dort also die stärksten, die besten, die hellsten Seelenkräfte zu finden sind zunächst einmal, wenn das jetzt herankommt an dieses abgesonderte Seelengebilde, dann machen die luziferischen Wesenheiten Folgendes. Sie sagen sozusagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht erfüllt werden von diesem Zustrom an Seelenkräften. Das ist uns zu viel, das würde unser Selbstbewusstsein auslöschen, das wir im Inneren erleben wollen. Wir stoßen es zurück. Einen Teil, den wir haben wollen, haben wir uns eh schon geraubt. Allerdings dann mit dem Haken dran, dass dann sehr bald die arimanischen Wesenheiten von innen zu knappern anfangen dran und sich ihrerseits wieder etwas davon nehmen, aber das passt den Luziferischen dann auch nicht mehr so ganz. Das heißt, wenn sie in ihr eigenes Inneres blicken, wo sie eigentlich sich erleben wollen, begegnen sie plötzlich auch den arimanischen Wesenheiten. Also das heißt, das, was sie eigentlich wollten, ist auch nicht so ganz hundertprozentig erfüllt worden. Aber jedenfalls, sie stoßen das äußere Seelenlicht zurück. Und daher beginnt der Planet nach außen zu glänzen, aber nicht durch das eigene Licht, das er verstrahlt, sondern durch das Sonnenlicht, das seelische Sonnenlicht zunächst, das er zurückwirft. Und diese zurückwerfenden Kräfte, diese luziferischen Kräfte, die wirken stark auch etwa in der Gestaltung dann der Vogelwelt drinnen. Also dieses glänzende, farbige Gefieder, das nimmt seine Gestaltungen sehr stark auch aus dem, was an luziferischen Kräften das seelische Sonnenlicht zurückwirft.
Dass die Menschen auch durchdringt. Natürlich.
Dass die Menschen auch durchdringt, natürlich. Ich meine, Steiner schreibt es sehr deutlich, dass dieselben Kräfte, die in der Vogelwelt gestaltend im Gefieder vor allem wirken, die machen wir uns als Denkkräfte zum Beispiel zunutze, insbesondere. Also dort, wo wir die Denkkräfte, das heißt die Schwingen des Geistes oder des Gedankens sich erheben, das sind dieselben Kräfte, die in der Vogelwelt halt dann bis ins Materielle, bis in die materielle Gestaltung hineingegangen sind. Bei uns wird das zurückgehalten, bevor es materiell wird. Und das heißt, wir können die zugrunde liegenden astralen und ätherischen Kräfte dann für unser Denken nutzbar machen. Wenn wir die so weit wirken lassen würden, dass sie wirklich bis ins Physische unmittelbar gestaltend eingreifen und nicht nur ganz schwach berühren bei den Gehirnstrukturen, dann würden uns da die Federn wachsen. Nämlich am Kopf. Dann würden da die Federn wachsen.
So wie bei Indianern.
Ja, richtig. Richtig, das ist genau ein Bild für diese Kräfte. Das ist genau ein Bild für diese Kräfte. Und daher auch diese Verwandtschaft, also mit dem Vogelprinzip bei den Indianern irgendwo, dieses Kopfprinzip. Nur sie haben es noch nicht so weit verinnerlicht, dass sie es also vorwiegend als Denkkräfte benutzen, sondern sie gehen damit noch viel mehr in die äußere Gestaltung hinein.
Schon mal leicht vogelartig auch durch die Nasen und so.
Ne? Richtig, richtig. Dadurch geht es teilweise bis in die physische Gestaltung hinein. Bei uns, weil wir es nicht bis in die physische Gestaltung oder nur sehr, sehr wenig bis in die physische Gestaltung hinein wirken lassen, wirkt es auch nicht mehr in der Physiognomie gestaltet. Im Grunde. Ich meine, mit gewissen Einschränkungen. Ich meine, wir haben eine sehr stark vorspringende Nase, das hängt auch damit, also namentlich die Europäer oder die sogenannten weißen Völker, wenn man es vergleicht mit den mongolischen Völkern etwa oder auch mit den afrikanischen Völkern, wo das viel mehr zurückgenommen ist oder war zumindest. Ich meine, man sieht deutlich auch bei den asiatischen Völkern, bei den Chinesen oder so, dass das nämlich auch im Vormarsch ist, dass die Nase mehr vorkommt, obwohl sie sich teilweise noch lustig machen über die Langnasen im Westen.
Aber wo man den Unterschied auch sieht in den Geschlechtern, das Weibliche ist doch viel mehr diesbezüglich geschmückt.
Ja, richtig, ja, richtig. Natürlich auch der Haarausfall und das, der uns so ergreift irgendwo, hat auch damit zu tun, dass wir da Gestaltungskräfte entziehen. Und früher und auch bei, wie soll ich sagen, bei vitaleren Völkern, bei denen eben diese Kräfte mehr gestaltet wirken, ist ja der Haarwuchs stärker und das sind weniger. Ja. Ja, natürlich. Nur bitte, es geht halt natürlich nicht so weit, dass man sagt, aha, der hat eh viel Horner, der muss dumm sein. Das ginge zu weit. Weil natürlich bei einem ist mehr Überschuss an diesen Kräften da, beim anderen weniger. Es kann einer immens gescheit sein und der hat noch so einen Überschuss, dass er so einen Haarwuchs auch noch trotzdem hat. Ja, genau, richtig, da so.
Ja, dann bin ich mein Erblich, sind auch ein Modell.
Ja,
vorgefertigt ist.
Ja. Auch, sozusagen. Richtig, also da gibt es verschiedenste Einflussgrößen. In der Vergangenheit, aber da müssen wir weit zurückgehen, konnte man schon eine gewisse Aussage sogar darüber treffen. Da war es noch sehr viel stärker eben mit dem Physischen auch verbunden. Und da hat man sofort also dann den Unterschied gemerkt, wenn wer also beginnt, die Denkkräfte zu entwickeln, dann merkte man das sehr stark dass dann im Physischen irgendein Mangel entsteht. Also das heißt, dass der Haarwuchs zurückgeht und dergleichen. Und man hat das dann teilweise auch bewusst gefördert. Also etwa bei den Hebräern auch. Bei den Hebräern, die Sadduzäer, es gibt die Pharisäer, die Schriftgelehrten, und dann gibt es die Sadduzäer, die sind eigentlich kahlköpfig gegangen. Da bestand die Tugend drin, kahlköpfig zu sein und damit überhaupt ganz streng jedes alte atavistische Hellsehen verdrängen auch. Dieses alte bildhafte Erleben, das nämlich auch in dem drinnen liegt, das haben ja die Indianer ursprünglich auch sehr stark gehabt, weil das sind Kräfte, die sehr stark Imaginationen bilden dann. Auch
Der Samson, oder?
Richtig. Richtig, das steht hinter der Geschichte. Also wenn man ihm das Haar abschneidet, nimmt man ihm nämlich diese seelisch-geistige Kraft im Grunde. Also das
Sonnenkraft ist es.
Ja, genau. Die Sonnenkraft.
Das Mondartige bei den Sadduzäern.
Richtig.
Er ist ein Hohepriester, aber Funktion oder eine Bankiersfunktion.
Genau.
Bankier.
Ja. Also da wird es dann sehr aufs Verstandesmäßige reduziert sozusagen. Oder teilweise natürlich auch präzisiert, weil das Bewusstsein wächst aber auch damit. Also ein klareres Bewusstsein für die sinnliche Welt dafür. Das heißt, es ist auch wieder nicht nur negativ zu bewerten. Keineswegs. Also so wirken also diese Kräfte unterschiedlich. Und in Wahrheit, also sowohl die Tiergestalten als auch die menschlichen Gestalten. Einerseits kann man sagen, Imaginationen Arimans, aber im Zusammenwirken natürlich eben auch mit diesen luziferischen Kräften.
Interessant sind sich in den Säulen auch die Schlangen, zum Beispiel die grüne Mamba oder so, die so leichtes Grüne haben und so auch in Luft fliegen können.
Ja, richtig.
Einerseits irdisch.
Einerseits sehr stark erdverwandt, andererseits aber sie auch erhebend. Ja, richtig. Überhaupt die Färbungen der Tiere, das ist was sehr Interessantes auch. Und ich meine, je irdischer sie werden, desto mehr gehen die Färbungen auch zurück. Gerade vergleichsweise niedere Tiere sind oft viel bunter gefärbt, wenn man sich Fische oder sowas anschaut. Ein Fisch ist noch sehr wenig herausgenommen aus seiner Umwelt. Das heißt, sein Astralleib ist zwar vorhanden, aber in Wahrheit noch sehr, sehr fließt, noch sehr zusammen mit der umliegenden Astralwelt. Und das heißt, das innere Erleben, man sagt nicht umsonst kühl wie ein Fisch, also das heißt, das innere astrale Erleben des Fisches ist relativ wenig ausgeprägt, sogar weniger ausgeprägt zum Beispiel als bei einem Regenwurm. Da ist ein Regenwurm, hat im Vergleich ein intensives inneres Erleben im Vergleich zum Fisch. Der Fisch erlebt eigentlich fast nur diese Astralkräfte, die durchströmen durch ihn.
Ein gutes Zeichen, wo das so ist, immer beim Fleisch. Die Fische haben ja manchmal ein wenig aus einer ganz weißes Fleisch, weil sie wenig Astralität haben.
Richtig.
Basische Kräfte.
Richtig.
Triebkräfte oder
richtig.
Nur ganz wenige, wir haben ein rötliches.
Richtig.
Das Beste bei den Fischen ist auch das ganz Weiße.
Richtig, ja, richtig, also, richtig, ganz genau.
Es fehlt ihm die Astralität.
Genau.
Der Triebkörper.
Genau, richtig. Ein Fisch hat noch kaum was Triebhaftes, das ist noch ganz wenig und wenn, also es besonders kollektiv, also die Fische sind in der Regel, ich meine, Ausnahmen gibt es immer, aber
Schwarmartig,
das ist sehr stark. Bei den Vögeln natürlich auch, ist auch das Schwarmartige sehr stark. Wobei es sicher wieder Unterschiede gibt. Ich meine, ein Adler oder was ist was anderes als Schwalben oder sowas.
Also ist aber auch schon wieder ein Raubtier.
Ja, richtig. Ja. Richtig, natürlich, drückt sich da hinaus. Da ist eine viel stärkere Astralität verinnerlicht und das wirkt anders.
Was ist
denn
die Hühner? Die haben auch ein weißes Fleisch, oder?
Ja, richtig. Ich meine, sind ja auch Vögel im Grunde halt sehr verkappte mittlerweile, also schon relativ an die Erde gefesselte, aber Aber trotzdem eine relativ geringe Astralität, die sie in sich aufnehmen.
Also,
aber es hat das Luziferische dafür stärker drinnen. Also das heißt äußere Astralität trotzdem zurückwerfend irgendwo. Und gerade dadurch gehen sie, beim Pfau ist das ganz stark. Diese Astralität, das ist eigentlich zurückgeworfenes Astralisches, das herankommt, aber sich damit präsentieren, sich schmücken damit. Ja, genau. Also das ist natürlich ein riesiges und hochinteressantes Gebiet, jetzt die einzelnen Tiergattungen, die einzelnen Tierarten überhaupt auf das hin zu betrachten, wie da das Zusammenwirken zwischen den luziferischen und arimanischen Wesenheiten und natürlich letztlich aber auch den regelrecht fortgeschrittenen ist, weil die spielen ja auch eine Rolle, eine nicht unwesentliche. Weil eigentlich gelten ja die als Herren der Schöpfung, die regelrecht fortgeschrittenen Elohim, und die haben schon auch ein gewichtiges Wörtchen dabei mitzureden, aber das ist so, wie soll ich sagen, verkörperlicht wird, wie wir es eben heute kennen, dass entsteht dadurch, dass auf dieses Grundmodell, nennen wir es einmal so, dass die Elohim geschaffen haben, eben jetzt die arimanischen Kräfte einerseits einwirken und es nach unten ziehen, es der Schwere unterwerfen und andererseits der luziferischen Kräfte, die mitbeteiligt sind oder die Ursache dafür sind, dass überhaupt der eigenständige Astralleib entsteht. Weil sonst hätten wir eigentlich überhaupt nur Tiergattungen als Gattungswesen. Und an den ersten Schöpfungstagen oder so ist ja immer nach seiner Art die Rede. Also da bitte dürfen wir noch nicht glauben, dass jetzt hier geschaffen würden bereits die einzelnen Astralleiber der einzelnen Tiere auf Erden, der einzelnen Tierindividualitäten, wenn man den Ausdruck dafür gebrauchen will, sondern was geschaffen wird, ist der Astralleib der Löwengattung beispielsweise oder der Adlergattung und so weiter. Das heißt, im Grunde ein spezifisches astralisches Gebilde, das diese Eigenschaften hat, und das ist jetzt der Astralleib der Gruppenseele der Löwen. Das wird hier geschaffen, mehr noch nicht. Also dass jedes einzelne Tier sozusagen einen eigenen Astralleib hat, das gibt's da noch nicht. Das entsteht erst dadurch, dass sich jetzt dieser groß jetzt wieder aber nicht räumlich vorzustellen, sondern dieser sehr, sehr reich an Seelenkräften gestaltete Astralleib etwa der Löwengruppenseele, dass der aus sich heraus jetzt Astralisches abgibt für die einzelnen Exemplare, die dann auf Erden herumlaufen. Aber das ist erst später. Das ist erst bei der sogenannten zweiten Schöpfung fängt es an. Also, ein Schlüssel war es, glaube ich.
Noch nicht der zweite Schöpfungstag.
Nein, der Wind. Das war das Bild, fällt auseinander. Also, der Steiner hat sich gerade gerührt. Das Bild ist zumindest. Also das ist ein weiter Weg. Wir haben es jetzt also wirklich mit riesigen astralischen Gebilden im Grunde noch zu tun, die hier geschaffen werden. Also alles, was jetzt während dieser sieben Schöpfungstage geschaffen wird, hat alles diese planetarischen Dimensionen, könnte man sagen. Also Astralleiber von der Größe ganzer Planeten. Kleinere, einzelne noch nicht. Also auf der Stufe stehen wir. Darum gehört jetzt das Thema im Hinein, Bildung der Astralleiber der einzelnen Planeten, die dann zugleich im Grunde die Astralleiber mal der wesentlichen Gruppenseelen, der Tiere dann etwas sind. Die liegen dem zugrunde. Und werden dann eben modifiziert dadurch, wie gewisse Einflüsse auch von den Tierkreiskräften herunterkommen und so weiter. Zum Beispiel dieses Zurückwerfen des seelischen Sonnenlichtes, nehmen wir es einmal so, das hängt zum Beispiel viel stärker noch damit zusammen, dass hier die regelrecht fortgeschrittenen Cherubim und Seraphim, dass denen begegnen luziferisch gewordene Seraphim und Cherubim. Also es gibt ja auf allen Ebenen der Hierarchien gibt es dann letztlich auch luziferische Wesenheiten. Und die haben dann sehr stark was zu tun mit dem Licht zurückwerfen. Und andererseits sind aber die Cherubim und namentlich die Seraphim sind die eigentlichen Tierkreiswesenheiten. Also die haben mit diesen Tierkreiskräften sehr stark zu tun. Die stecken dort dahinter. Und wenn da Luziferische mitwirken und die Regelrechten mitwirken, dann entstehen aus dem dann eben die verschiedenen Tiergruppenseelen einmal auch. Also das in Zusammenwirkung mit den planetarischen Gebilden, das gestaltet langsam die Tiergruppenseelen aus als riesige astralische Gebilde, als riesige Astralleiber, wenn man so will. Aber bereits in diesen Tiergruppenseelen, wie sie hier gebildet werden, ist eben der luziferische Impuls drinnen. Ohne dem kommt es gar nicht dazu. Also Bildung der Tierwelt selber ab dem folgenden, ab dem fünften Schöpfungstag, hat schon den Einfluss der luziferischen Wesenheiten und bereitet die Bahn bereits, dass sich dort dann hineinsetzen die arimanischen Wesenheiten in diese Finsternis, diese relative Finsternis oder in dieses Dämmerdunkel, das im Inneren dieser Astralleiber herrscht. Und wenn man das jetzt hinzunimmt, dass je mehr sich diese Gebilde abschließen, je mehr verhindert wird, dass aus der äußeren Seelenwelt weiterer Zustrom kommt, je mehr sich das im Egoismus verdichtet, je mehr sich das dadurch auch verdunkelt, weil sich es immer stärker abschließt von der seelischen Außenwelt, der Endpunkt wäre eigentlich, dass es dann ganz finster wird. Das ist der Moment, wo sich's auflöst. Das Gebilde. Und darum sagt Steiner etwas sehr Interessantes, was man aber aus der Perspektive sehr gut verstehen kann, nämlich wie ist die weitere Entwicklung so eines Planeten. Er sagt also, im Laufe der Entwicklung wird der Planet letztlich irgendwann immer kleiner. Das hängt also zusammen mit den zusammenziehenden arimanischen Kräften und letztlich verschwindet die ganze Stofflichkeit, das ganze Materielle im Mittelpunkt des Planeten und ist weg. Kommt aber dann von der Peripherie wieder herein. Aber dass es verschwindet, hängt damit zusammen, dass es letztlich in diesen Zustand der völligen seelischen Verfinsterung eingeht. Und wenn es wirklich sozusagen zum seelischen schwarzen Loch geworden ist, ja, interessant, dass in der Astronomie aber solche Bilder und solche Ideen auftauchen. Dann ist es weg. Dann ist es weg. Dann ist es als solches nicht mehr existent. Dann ist sozusagen der Egoismus auf die Spitze getrieben, sodass er sich selbst aufgelöst hat. Wenn ich sozusagen nur mehr mich haben will, nur mehr mein Seelisches haben will, dann bewirkt es in letzter Konsequenz, dass sie mich ganz auflöst, dass sie das Seelische eigentlich ganz auflöst. weil es eben dann völlige Finsternis wird. Und das ist gleichzusetzen mit, dass es nichts wird, dass es Vernichtung, auf Vernichtung hinausläuft sozusagen. Und diesen Prozess macht aber dann das ganze Stoffliche letztlich auch mit. Also auch das geht diesen Weg der Vernichtung letztlich. Kommt aber dann in gewisser Weise von der Peripherie wieder neu herein. Weil in dieses Dämmerdunkel, sage ich mal, das da im Inneren beschlossen wird, da werden ja, jetzt könnte man sagen, eingeschrieben die Taten all der Wesen, die hier auf Erden wirken. Namentlich auch, was wir Menschen damit bewirken. Indem wir hier auf Erden tätig sind, schreiben wir auch etwas ein in die ganzen astralen Kräfte, die der Materie zugrunde liegen. Das ist das, was der Pauli auch gespürt hat, dass da eine Verbindung ist. Wenn wir tätig sind, dann hat das Wirkungen bis ins Materielle hinein. Die Verbindung liegt darin, dass wir mit denselben Seelenkräften arbeiten, über dort. Das ist keine äußere Verbindung über, weiß ich nicht, elektromagnetische Kräfte oder sonst irgendwas. Es ist keine äußere physische Wirkung, die da im Vordergrund steht, sondern dahinter steckt, dass wir mit den Astralkräften der Erde verbunden sind.
Wir als Menschen sind verbunden.
Ja, wir sind verbunden damit. Und zwar im Grunde stärker als mit den Seelenkräften des restlichen Kosmos. Mit den Astralkräften der Erde sind wir aber sehr stark verbunden. Und wenn wir unseren Astralleib bauen, nehmen wir zwar einiges und sammeln einiges an aus dem Weg, sozusagen aus dem Kosmos herunter, aber der größte Brocken ist der aus der Erdensphäre stammt. Das ist auch das, was wir dann im Kamaloka wieder ablegen müssen. Aber der größte Brocken stammt von da. Und da ist noch eine relative Durchlässigkeit da. Also diese astralen Kräfte der Erde wirken stark in uns hinein und wir wirken im Grunde auch stark auf sie zurück. Und darum hat es sehr wohl einen Einfluss auf die Erdentwicklung, selbst auf Naturkatastrophen oder so, wie wir mit unserem Astralleib umgehen. Wie wir den in den Griff bekommen oder nicht. Man kann nicht unmittelbar.
Das ist das Ideale für Wissenschaftler.
Das wäre für einen Wissenschaftler ideal, wenn man sagt, jetzt die Seelenerregung und boah, jetzt fängt es zu regnen an. Und so unmittelbar funktioniert es nicht. Die Wirkungen sind subtiler und längerfristig, also oft sehr langfristig, für unseren Blick halt. Für die astrale Welt spielt das keine Rolle, aber für unser äußeres Zeiterleben spielt es eine große Rolle.
Ist es ja auch so, wenn wir Menschen mit der Kindheit, wie du letztens da auch draußen gesprochen hast, dass sie eben über größere Zeitbögen das erste sieht, dann viel später.
Ja, richtig.
Die Service an der Erde auch.
Ja.
Spielt sich halt aus, auch frühere Zeiten, sondern die griechische oder noch viel ältere, in einem späteren,
was man auch sagt, das richtig. Ist die richtig.
In der
richtig. Richtig. Richtig.
Der
richtig.
Das wird größere Zeit.
Ja, es sind größere Zeitdimensionen, richtig. Richtig. Also das heißt, wir haben eigentlich im Grunde diese, wenn man so will, magische Wirkung auf die Erde. Und das Problem ist, dass, wie soll ich sagen, die seelische Umweltverschmutzung teilweise noch viel größer und noch viel problematischer ist für eine fernere Zukunft als die äußerlich jetzt messbare, die stoffliche Verschmutzung sozusagen. Die ist nur ein Sinnbild fast geradezu für das, was wir der Erde antun, indem wir unsere Seelenkräfte nicht in den Griff bekommen.
Aber es gab's doch, ist das jetzt auch etwas, das mit der Elementarwelt auch?
Ja.
Weil es gab doch die Menschen, die zwar doch eine unmittelbare Wirkung auf die verschiedenen Naturkräfte.
Ja. das hat insbesondere damit zu tun.
Gibt es vielleicht jetzt noch immer in den Amazonawäldern oder so diese Stämme?
Richtig, richtig.
Sehr stark mit
ja, richtig, richtig. Und für die Zukunft wird das auch wieder in neuer Weise bedeutsam werden. Ich meine, jetzt ist es so, dass wir also in unseren Gegenden von den Naturwesen natürlich sehr viel vertrieben haben, von den ursprünglichen Elementarwesen, und vieles ersetzt ist namentlich durch arimanische Elementarwesen, die jetzt viel stärker in den Vordergrund getreten sind. Und das sind aber die, die auch notwendig sind, aber die an der Zerstörung der Erde arbeiten. Die auch einmal Platz greifen muss, weil sie die Erde als äußere Erde soll nicht ewig bestehen. Das irgendwann würde sie ja zum Hemmnis für die geistige Entwicklung nicht nur von uns Menschen, sondern von allen Wesenheiten, die mit der Erde verbunden sind. Also irgendwann muss sie sich auflösen. Aber das Problem ist halt, dass es teilweise zu schnell geht und diese Kräfte zu stark überhand nehmen, zu früh überhand nehmen. Und das ist fast also noch ein größeres Problem als die äußere Umweltverschmutzung. Zu dem Zeitpunkt allerdings, wo wir jetzt sprechen, am vierten Schöpfungstag, und mit dem möchte ich den Abschluss machen, jetzt habe ich ja auch versprochen, dass wir uns das Wort Hakochabim oder Kochabim anschauen, ungefähr was da an sprachlichen Gestaltungskräften drinnen liegt, dann drückt sich nämlich darin eigentlich sehr schön aus, dass dieser Prozess der Absonderung selbstständiger seelischer Gebilde erst ganz am Anfang steht. Erst sehr, sehr zart ist. Na, schauen wir uns das Wort an, Kochabim. Kochabim, weil H ist ja nur der Artikel dazu. Müssen wir also nicht näher betrachten. Und Kochabim ist noch dazu auch die Mehrzahl. Die Sterne am Himmel. Also das IM namentlich am Ende deutet die Mehrzahl an. Also Kochab ist der einzelne Stern. Kochav eigentlich. Weil wenn man sich, wenn man sich das Wort anschaut, die Feinheiten machen es nämlich wieder aus, an denen man auch noch ja, erkennt, wie es genau ausgeschrieben wird, wie es genau gesprochen wird. So sind sie. Hakochabim, auf der letzten Seite gleich in der ersten Zeile kommen sie auf jeden Fall vor. Hakochabim. Also von rechts nach links gelesen, das erste Zeichen, das He, das ist uninteressant, das ist der Artikel. Genau, also das hebräische He, der Buchstabe. So, dann fängt's an, das ist ein sogenanntes Kaf. Kaf heißt der Buchstabe.
Der schneidet einmal rein.
Und der Punkt in der Mitte der Tage deutet an, dass es wirklich hart als K gesprochen wird. Also das ist eine sehr scharfe Form, die abgegrenzt wird. Mhm. K.
Dann zieht
sozusagen das Seelische ein. Also immer der strömende Atem ist ein sehr starkes Bild für das Seelische, das einzieht und wie an vielen Stellen verstärkt dadurch, dass es dann zum O noch vokalisiert ist. Koch. Also das Och. Weil im O, was liegen im O als Vokal für Kräfte drinnen? Die Sympathiekräfte, die umschließen wollenden Kräfte, die eine Gemeinschaft bilden wollenden Kräfte. Das liegt im O sehr stark drinnen. Das O hier ausgedrückt durch das Zeichen Waf, das ist dieser Winkel mit dem Punkt oben, das ist das Waf. Das ist also, durch den Punkt oben wird es als Vokal O gesprochen. Also der dritte Buchstabe von rechts genommen. hatten wir in der Vergangenheit schon öfter, aber man vergisst es halt wieder. Das Waff wird sehr oft einfach als Vokal gesprochen, da wird also nur die Vokalisierung herausgenommen. Weil ihr wisst ja, es gibt keine eigentlichen Vokalzeichen, also man kann es nicht durch die Konsonanten mit dem Punkt dann andeuten.
B.
B, genau. Also erstens einmal das zweite ist eben als gesprochen, das zweite Kaff. Ihr seht ja, das erste Kaff, also der erste Bogen mit dem Punkt drinnen, dann kommt das Waff mit dem Punkt da oben, das als O gesprochen wird, und dann das ist wieder ein Kaff, aber ohne Punkt, und dann wird es weich gesprochen als also dieses Strömende drinnen, dieses Bewegliche, das deutet im Astralischen auch an, dass eben nicht diese abgeschlossene Form da ist, sondern dass es offen ist, dass das was ein- und ausströmen kann, durchströmen kann. Und es wird dann sogar, das wird jetzt durch die Zeichen, die darunter sind, angedeutet, noch weiter vokalisiert zum A, Kocha. Im A ist aber überhaupt die Öffnung ausgedrückt. Also das heißt, das Ganze erscheint bis jetzt zwar als ein Gebilde, das durch eine scharfe Form abgegrenzt ist, aber sehr, sehr stark offen ist. Da strömt seelisches Hocha mit dem A sogar noch, also sehr weit offen ist. Also ich habe das Bild eines Gefäßes, das aber ganz weit offen ist, ich weiß nicht, eine Schale vielleicht, oder ein Kochtopf von mir was. Ich meine, es wird mir wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich gar kein Zufall, dass das Wort Kochen, drückt eigentlich was Ähnliches aus, also etwas in einem offenen Gefäß, erwärmen, wenn man so will. Und, wenn man jetzt genau schaut, wenn man jetzt genau sich das Wort Kocher, das B ist eigentlich gar kein B, es ist zwar der Buchstabe B, der das B ausdrückt, aber da kein Punkterl drinnen ist, kein Dagesch, wird es in Wahrheit nicht als B gesprochen, sondern als W gesprochen. Das heißt, das B ist, weil B ist schon wieder so eine eigentlich feste, fest werdende Blase. Wenn ich es weicher spreche, ist sie höchstens in Bildung begriffen, aber ist noch sehr, sehr durchlässig. Also es ist aufgeweicht, diese Hüllenbildung. Sie ist erst vage angedeutet, könnte man sagen. Also auch da wird die Tendenz geschildert, etwas will sich abschließen, aber der Prozess ist noch lange nicht am Ende. Es hat also was sehr Offenes, und nur durch das Kaff am Anfang wird die scharfe Form, die scharfe Abgrenzung einmal angedeutet.
Also das Messer sozusagen hat schon mal...
Das schlagt schon mal zu, aber trotzdem ist es noch sehr, sehr weit offen. Also wir sind noch weit davon entfernt, dass das wirklich ein ganz abgeschlossener Astralleib ist, der sich hier als planetarisches Gebilde heraus gestaltet, sondern es ist ganz am Anfang dieser Bildung. Aber dass es überhaupt so weit kommt, ist zu danken oder beruht auf der Wirkung der luziferischen Wesenheiten. Aber es wirkt eben erst sehr zaghaft. Also das ist das, was ich in dem Zusammenhang als Bild da herauslese, aus den Gestaltungsgriffen. Ich meine, man muss diese Bilder ja immer im Zusammenhang irgendwo lesen, dann macht es irgendwo einen Sinn. Aber ich finde, es ist also ein starker Hinweis darauf, dass dieser Prozess wirklich noch sehr zaghaft vorhanden ist. Also die Egoismuskräfte, die luziferischen Egoismuskräfte wirken, aber zart. Und es verstärkt sich aber dann am nächsten Schöpfungstag, wenn es eben dann zur Bildung der einzelnen Tiergruppen, Seelen kommt, geht es schon wieder einen Schritt weiter. Aber das ist jetzt schon erfolgreich aufs nächste Semester. Naja, ich würde sagen, für heute lassen wir es damit gut sein als Anregung einmal. Nächste Woche ist dann eigentlich schon der Weihnachtsvortrag. Weil in der letzten Woche vor Weihnachten haben wir zumindest laut Programm keinen Vortrag mehr angesetzt. Wir könnten zwar, wenn ihr wollt, noch einen machen, weil ich habe es deswegen ausgelassen, weil wir sonst immer an diesem Dienstag drüben das Weihnachtsspiel am Abend gespielt haben. Aber jetzt, dieses Jahr, wird es nur am Vormittag für die Schüler gespielt. Das gibt es also am Abend nicht. Das heißt, er wäre frei. Das können wir uns noch überlegen.
Ich glaube, Sie nutzen nur,
wenn ja, richtig. Sonst hat's, ich meine, ich bin nicht böse, wenn wir's ausfallen lassen. Also, ja, dann lassen wir's gleich. Dann machen wir nächste Woche.
Weil wenn nämlich zwei nicht kommen, zum Beispiel, dann ist es schade.
Ja, es ist richtig, ja. Ist richtig. Nein, ich wollte es euch nur anbieten. Ja. Nein, ich bin unglücklich, bin ich nicht. Das ist jetzt eher ein bisschen stressiger, weil ich in der Schule den Chemieunterricht habe. Weil die ganze Oberstufe jetzt da immer habe. Ich meine, ist eh sehr interessant und macht viel Freude, aber Zeit kostet es halt einfach. Es ist spannend, weil mit ihnen auch diese ganze Stoffbildung und das, ohne natürlich, dass man auf sowas eingehen kann, aber doch versuche in einer Art ihnen zu bringen, dass es später einmal dem Verständnis zumindest nicht im Wege steht völlig. Mhm. Weil soweit kann man es, also muss man es auf jeden Fall bringen, dass ihnen klar wird, dass das alte materialistische Bild, dass das einfach durch die Tatsachen widerlegt ist. Dass das so nicht stimmt. Dass man sich vorstellt, na, Atome, das sind so kleine Kugeln, halt wie das, aber nur viel kleiner, und aus dem besteht die ganze Welt. Das ist rein chemisch-physikalisch widerlegt. Längst. Aber in den Hirnen noch sehr wenig.
Ja, aus allem, nicht nur aus der Chemie, sondern aus allem anderen.
Sowieso.
Spannendes machen, wo man auch leichter einen Zugang findet heutzutage.
Ja. Na, Sie sind sehr offen für das, also das geht eigentlich sehr gut.
Aber
das
ist auch sehr. Passiert auch sie nicht. Oder mit einer Zeit in Ausnahmen. Leider passiert es halt.
Ja, es ist richtig.
Aber wenn man befinden, einen Zugang finden, bei vielen Materien, nur es wird ganz anders.
Es wird leider nicht genützt.
Es wird ganz in eine andere Richtung abgedenkt, dass sich keiner auskennt, wie interessant das eigentlich ist, wie sehr ihn das trifft, selber in seinem
Leben.
Und jetzt entfremdet sich jeder und ist dann nur mehr Stoff, den man lernt, memoriert und dann wieder.
Ja.
Das ist schade, weil Schuld eigentlich.
Ja.
Verbessern, sondern eher verschlechtern.
Nein, es ist im Grunde eher im Laufe der Zeit schlechter geworden. Ja. Es ist im Grunde schlechter geworden. Ja.
Es wird immer abstrakter.
Und je mehr es abstrakter reguliert wird, das Ganze, umso schlechter wird es auch. Und nur das Problem fängt halt leider Gottes dann schon in der Lehrerausbildung selber an. Weil dort werden sie im Grunde schon verbildet.
Das ist
wirklich der Jahr, man merkt es immer wieder. Ich meine, je ausgebildeter sie im öffentlichen Sinn sind, desto weniger kannst du im Grunde mit einer anfangen. Ja, desto mehr sind sie. Und gerade bei der Lehrausbildung, das sind ja die Chemiker, Physiker, die dann in der Forschungspraxis stehen, sind noch viel offener als die Lehrer, die im Grunde dann nur die oberflächliche, veraltete, physikalisch-chemische Anschauung verinnerlicht haben, die schon überholt ist im Grunde. Weil sie mit den moderneren Sachen im Grunde ja schon einmal gehört haben davon, aber auch nicht wirklich viel damit anfangen, weil das halt dann mathematisch sehr kompliziert wird und so weiter und man sich eh nichts Gescheites darunter vorstellen kann. Also greift man dann lieber auf die bewährten Bilder zurück, die im Grunde überholt sind. Und damit sind die sogenannten ausgebildeten Lehrer also ein Hemmstein, ein Hemmschuh auf dem Gebiet auch. Es geht völlig in die falsche Richtung weiter, ja.
Ist die Leute, wie du richtig sagst, ihr wollt das auch schon, werden zunehmend verbildet, verschult.
Mhm. Ja.
Und eigentlich von der Realität, vom spannenden Phänomen,
ja,
ist
ja,
weg,
ja,
abgezogen.
Ja. Ja.
Das
nein, es ist, wie soll ich sagen, es ist also gerade im Lehrerbildungsding, zwar das ist jetzt wurscht, also von welcher Parteirichtung das kommt, aber es ist so ein unheimlich verzopft konservatives Ding, das lieber an den Vorstellungsbildern von vor 100 Jahren hängt und alles, was neu ist, im Grunde mit diesen Bildern versucht zu erklären.
Ja,
ich meine, sie leben sich teilweise manche sehr progressiv und so, aber wenn man wirklich schaut, was sie denken dabei, dann sind es die alten Bilder, die von vor 100 Jahren sind.
Nur die alten Bilder von vor 100 Jahren waren damals noch wirklich erkämpft und da waren aber schon
weniger
früher.
Ja.
Der Alchemist und der alles Mögliche
gemacht.
Da war jeden
Tag. Und die waren sich auch viel bewusster, dass das jetzt zumindest eine Denkvorstellung ist, die man als Hypothese anwendet und schaut in der Praxis, und wie das funktioniert das.
Das kann nicht gut gehen,
wenn man
da war richtig.
Ja.
Das war, und nur heute wird das gereinigt,
und so. Ja. So, und man nimmt es als Gegebenheit davon.
Ja, als Pflastervorgang.
Das ist das Schlimme. Und
dadurch wird das Leben von allen Menschen
immer
unbedingt.
Nein, eh. Und jeder denkt sich dann, was fange ich mit dem eigentlich an? Das ist, gut.
Und das
sicher.
Wenn interessiert sicher. Die Schule, es ist einfach langweilig und könnte ich hochspannen.
Ist gut. Richtig, ja. So ist es. Nein, also im Schulwesen läuft also kapital was schief. Ja. Es ist schon sehr lange Zeit, ich meine, das ist jetzt nicht nur die Schuld unserer Regierung oder so, aber da läuft seit Jahrzehnten was völlig falsch.
Die Funktionäre sind die Letzten, die das ausformulieren und haben natürlich auch ihre Interessen, aber das ist die ganze Weltbild, unser Weltbild.
Es ist eine Katastrophe.
Und man hat auch keine Lage, dass man irgendwie was sagt mit den Schülern, sondern eher nur mal sicher, dass ja nicht irgendwas passieren kann, dass jemand auf schräge Gedanken kommt oder leidenschaftlich
ist. Ja. Man hat unheimliche Angst vor der Freiheit des Geisteslebens. Ja. Ich meine, wenn man die zulässt, wird es bessere und schlechtere Schulen geben, alles Mögliche. Aber das müsste man zulassen und das Geistesleben wird sich das schon selber erledigen. Aber das wäre das Einfachste.
Jede Schule stellt sich vor und sagt, bei uns ist es so, dann kann man sagen, nein, danke, bei euch will ich nicht rein oder ich will woanders.
Absolut. Und es ist ja immer mehr die Dogmatik, dass man alles so einheitswurscht werden. In jeder Schule muss dasselbe gelehrt werden. Das hat jetzt nichts damit zu tun mit der Trennung der Schulen bis zum 14. Lebensjahr, das ist sowieso ein Blödsinn. Aber jede Schule sollte individuell machen können, was sie für richtig hält. Und dann sage ich, mein Kind passt dorthin vielleicht.
Und das ist ja dann aufregend, weil da kann ich mit, dass die da drüben machen, das so, das finde ich gut, oder nicht gut.
Weil das Kind da in Wien aus der Schule nehmen und in Vorarlberg einsetzt und das schließt genau dort an, das ist eh eine Illusion.
Das ist
abstrakt.
Man will, wie beim Schachspiel, allerdings nur Bauern oder sonst eine Figur, man will alle gleich haben.
Ja.
Und jeder muss auf dem gleichen Niveau sein, jeder muss gleich.
Ja, dann kann man es messen und kontrollieren. Ja, sicher.
Gibt es diese Elite-Schulen nicht in Ostdeutschland? Sag ich in England oder?
Elite-Schulen gibt es bei uns schon, aber eher
nach oben. Ja,
na, Elite-Schulen.